Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck.
Komfort 329, Beschneidebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 329. Komfort, den ich am heutigen, inzwischen ist es ein bisschen grau und der Regen droht auch schon anzukommen, Freitag, dem 20. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10:44.
Jawohl. Und den 202. müssten wir haben. Genau, den 202. Tag dieses Jahr. Das Intro nebenbei kommt aus einer relativ berühmten Doctor Who-Folge. Und das habe ich eigentlich nur deswegen hier versteckt, weil demnächst die Klichter auch mal ein Outro sich darauf bezieht. Wo man sonst die Referenz nicht versteht. Mhm. Ja, was es hier aber wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Finnboy, Mafia und Space. Und was ihr hier hören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Finnboy, mit Mafia und auch mit ein paar Space-Meldungen. Und mehr, unter anderem einem zerbröselten Zahn, was echt unangenehm ist. 15 Grad Broken Cloudsiger. Ja, sieht eher ziemlich wolkig aus. Cool Greetings, die 15 Grad windchillen wie 15, Comfort Level wie 14 und der Wind macht 19 bis 31 km/h aus dem South West. Oder so. So, und dann hätten wir da mal. Stimmt, da ist ein Augenarzt direkt neben dem Optiker, ganz praktisch. Dann hätten wir da mal. Da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich hin. So, die Fanboy-Ecke. Die da erstmal losgeht mit einer überraschenden Meldung von Freitag, nämlich doch wieder EPEAT. Und zwar ist Apple da zurückgerudert von dem Ausstieg bei diesem komischen Umwelt-Dingsbums-Ratings-Tralani-EPEAT. Weil, wie schrubt es so schön? We've recently heard from many loyal Apple customers who were disappointed to learn that we had removed our products from the EPEAT rating system. I recognize that this was a mistake. Starting today, all eligible Apple products are back on EPEAT. Und anders ausgedrückt, die Aufregung, dass sie aus dem Umweltratingsdings, so blöd wie es sein mag, ausgestiegen sind, war groß und laut genug, dass Apple gesagt hat, huch, das hatten wir jetzt so nicht erwartet. Dann machen wir da doch mal wieder mit. So. Dann am Montagabend ist dann iOS 6 Beta 3 rausgekommen. Die Änderungsliste ist mir, glaube ich, auch irgendwo über den Weg gehuscht. Sah aber jetzt nicht nach irgendwas Spektakulösem aus. Vor allen Dingen, weil die eine große Änderung in der Änderungsliste nicht auftauchte. Die aber noch ein bisschen braucht, bis sie hier als Meldung auftaucht. Was es dann auch gab, dass Leute, die eine Mailadresse da einrichten wollen, jetzt nicht eine @mac.com oder eine @me.com, sondern eine @icloud.com Adresse kriegen. Ich finde ja @me.com ganz praktisch, weil das so schön kurz ist. Aber hey. Und danach gab es dann irgendwie wohl auch Aufregung darüber. Oh Gott, Apple schaltet die anderen Dienste ab. So genau genommen Leute, die früher TM zu Zeiten, als es die @mac.com-Adressen noch gab, schon sich eine Adresse eingerichtet haben, die funktioniert immer noch. Oder dann ist es so, nee, das heißt erstmal gar nicht, dass sie irgendwas abschalten, das heißt einfach nur neue Adressen werden jetzt unter dem anderen Namen da vergeben. Warum auch immer, leuchtet mir nicht ein, weil @mac.com finde ich nicht ganz praktisch. Aber gut, wenn das Ding schon nicht mehr mobile Me heißt, lässt es sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen, Motorflugzeug. Lässt es sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen, dass man da eine Me.com-Adresse kriegt. Ich sagte doch bereits Motorflugzeug, ich habe aber in den ersten beiden Teilen keins.
iCloud.com email addresses are now available for iCloud mail users. Users signing up for new Apple IDs or enabling mail on their iCloud account for the first time will automatically receive an iCloud.com email address instead of a me.com email address. iCloud users with @me.com addresses that have been used with iOS 6 Beta 3 will receive an iCloud.com email address that matches their @me.com address. Blub. Also, ja, vermutlich läuft es darauf hinaus, dass man am Ende, wenn man ursprünglich mal eine @mac.com-Adresse hatte, dann kann man sich wahrscheinlich Mails an name@mac.com, name@me.com und name@icloud.com schicken lassen. Vermute ich mal. Also es würde mich überraschen, wenn dahinter sehr viel unterschiedliche Systeme stehen würden. Ich habe allerdings auch noch nie ausprobiert, ob ich mir eine Mail an eine @mac.com-Adresse schicken kann. Aber ja. So, dann gab es eine Nanosimmlung als Gerücht, dass nämlich mobile Carriers in Europe, also hier irgendwie Telefonnetzbetreiber in Europa, sich mit Nanosims eindecken würden. Nanosims, das sind die Dinger, deren Standard gerade erst festgeklopft wurde. Von daher würde es mich überraschen, wenn es da schon irgendwie Geräte in Stückzahlen gäbe. Oder anders ausgedrückt, ich glaube da erst dran, dass es die Dinger jetzt schon in Produkten geben kann, wenn ich die ersten Produkte sehe, die Dinger haben. Und es würde mich sehr überraschen, wenn das nächste iPhone dann doch tatsächlich schon so ein Ding hätte. Weil, also das dann da eigentlich, würde mich überraschen. Kommt eigentlich ein bisschen spät. Andererseits, wenn da nur die Pins dran sind und man halt ein bisschen weniger Plastik außenrum unterstützen muss, dann könnte das im Gerät durchaus noch klappen. Nu, ja. Würde dann aber wieder dagegen sprechen, dass bereits die Außenhüllen fertig wären. Die da überall rumgereicht wurden, die Gerüchte. Aber gegen das spricht sowieso noch eine ganze Menge. So, dann gab es ein Skrirücht, dass nämlich Apples next iPhone will use a new technology that makes the smartphone screen thinner. Hat Wall Street Journal gerüchtet. Und zwar irgendwie dass das Touchscreen-Gerät als solches in dem Display mit eingebaut wäre, was dann irgendwie so und so viel Millimeter, irgendwas niedrig einstellige Zahl, Millimeter reduzieren könnte. Ja, mei, ist die Frage, ob man da am Ende viel von mitkriegt. Aber ein dünneres Display würde natürlich dann wiederum, wenn man das Gerät als solches von außen nicht dünner machen will, würde das die Möglichkeit eröffnen, dass man halt im Gerät mehr Platz hätte für Batterie, fällt mir so spontan ein. Weiß auch nicht. Aber ja, also ne, die Möglichkeiten, wenn man da irgendwie mehr Platz hätte, die sinnvoll zu nutzen, sind durchaus vielfältig. Von daher, ja. Dann am Mittwoch ist mir dann auch in die Finger gefallen das, was ich eben noch meinte, 3GS6, nämlich Gerüchte über nicht veröffentlichte Betriebssystemversionen brauchen ja ein bisschen, bis sie dann in die Öffentlichkeit flutschen. Und so auch dieses, dass nämlich auf dem 3GS jetzt Funktionen dann doch auftauchen sollen, die bisher als gibt's aber erst ab iPhone 4 für iOS 6 angekündigt waren, als da Shared Photo Streams und VIP E-Mail Features genannt wurden, bei denen nicht ganz klar ist, warum zum Piep man die dann eigentlich erst auf einem iPhone 4 verwenden können sollte. Also irgendwie Hardwaregründe sind da nicht zu auffällig, nur dass man irgendwie sowas wie Siri nicht in ein iPhone 4 verpflanzt kriegt, weil das irgendwie einen bestimmten Noise Cancelling Rausrechenchip nicht hat, das kann ich ja noch einsehen. Dass man aber irgendwie Funktionen, die sowieso nur in Software stattfinden, nicht auf dem 3GS unterbringen können soll. Weiß ich nicht. Plus, da ist mir dann irgendwo auch über den Weg gelaufen, hatte sich jemand gemeldet, dass auf seinem 3GS iOS 6 Beta 3 ganz großartig schnell laufen würde. Was dann für mich in die Kategorie, oh, fein. Da habe ich ja noch drauf gewartet, dass mal jemand sich irgendwie zu Wort meldet. Weil ich möchte eigentlich nicht erst iOS 6 installieren, wenn es dann irgendwann rauskommt und dann feststellen, dass es aber gar keinen Spaß mehr macht, das Gerät zu nutzen. So, plus, dass sich dann irgendwie ein paar Leute, also genau genommen eine Person intensiv Gedanken darüber gemacht hat, was denn jetzt eigentlich die Zukunft von iPhone-Hardware-Geräten werden könnte. So frei nach dem Motto, naja, also es könnte sein, dass das 3GS immer noch weiterverkauft wird, weil welchen Grund sollte Apple haben, iOS 6 auf ein 3GS zu portieren, Wenn nicht irgendwo die Absicht mindestens noch vorhanden ist, das nochmal für ein paar Monate weiter zu verkaufen. Wenn nicht sogar Jahre. Das iPhone 3G, da konnte man ja noch locker mit argumentieren, okay, da hört es dann irgendwann auf, lustig zu sein, weil das schlicht zu lahmarschig ist, die Hardware. Aber das 3GS ist ja gerade ein signifikanter Geschwindigkeitsvorsprung gegenüber dem 3G gewesen. Was man ja heutzutage irgendwie nicht mehr weiß. Aber ja. Als ich das erste Mal das 3GS in den Fingern hatte, habe ich mich auch gewundert, wie, das ist so schnell. Hätte mir das mal vorher jemand gesagt, hätte ich mir das früher zugelegt. Aber ja, hat mir nur jemand gesagt. So, genau. Also jetzt kriegt das 3GS Funktionen mit iOS 6, die bisher nicht dafür angekündigt waren. Was irgendwie, außer ein paar Leuten, die halt regelmäßig vorbeigucken auf der Apple-Seite, und den Leuten, die nicht veröffentlichte Betriebssystemversionen testen, niemand mitbekommen haben dürfte. So, dann gab es eine PIN-Speichermeldung, dass nämlich das iPhone die PIN in der eingelegten SIM-Karte dauerhaft in der Keychain speichern würde, womit Apple nicht nur gegen die relevanten Standards, sondern auch die Sicherheit gefährden würde, kritisiert Jens Heider vom Fraunhofer SIT. Weil PIN darf man auf überhaupt gar keinen Fall irgendwie speichern und die lässt sich auch aus gesperrten Geräten recht einfach auslesen. Warum die PIN eigentlich in der Keychain unterkommen soll, ist mir jetzt auch noch keine Begründung eingefallen, aber ja. Also da gibt es irgendwie einen Bericht im Heise-Ticker, dass iPhones die SIM-PIN irgendwo speichern. Hä? Ich meine, das eröffnet immer die Möglichkeit, dass man die PIN-Eingabe abschalten kann, weil das Gerät kennt die PIN ja. Aber schön finde ich das nicht. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht irgendwie akutes Sicherheitsloch, aber schön finde ich es trotzdem nicht. Also das ist so ähnlich wie damals Location Gate. Ja, aber wenn ich dein Telefon bekomme, dann kann ich ja ein Backup davon machen. Ja, dann kannst du auch nachgucken, wen ich angerufen habe. Dann brauchst du nicht die Locations für. Da kriegst du noch viel mehr Informationen aus dem Gerät raus. Aber ey. So, und gestern ist mir dann entgegengefallen, wie denn eigentlich angeblich der aktuelle Entwicklungsstand bei der nächsten Generation Hardware wäre. Da ist nämlich ein New Report rausgekommen, dass das iPhone, nennen wir es mal 5, noch gar nicht ganz so Production Stage wäre, aber rather still in Final Testing Phase. According to sources speaking to BGR, die berühmt dafür sind, dass Apple-Gerüchte bei ihnen eine Wahrscheinlichkeit von unter 50% haben, wahr zu sein. Aber die haben dann jedenfalls berichtet, dass die nächste Generation iPhone noch in Engineering Verification Testing Phase wären, which is still the stage before the Design Verification Test Stage. Und dann hätte der Gerücht auch gerüchtet, dass da ein Gigabyte RAM drin wären, sowie 4G LTE Kapabilitäten und NFC Kompatibilität. So, ja, ich meine, so ein paar von den Geschichten hat man schon mal irgendwie gehört. Es würde mich auch überraschen, wenn die nächste Generation iPhone nicht irgendwas LTE-artiges enthalten würde. Im absoluten Minimumsfall das, was im iPad drin ist, im 3-Pad. Wenn allerdings genau dasselbe im nächsten iPhone drin ist, dann bringt es außerhalb von USA niemandem was. Weil nur das LTE, was nur in USA funktioniert, das lohnt halt nur in USA. Also dafür lohnt sich eine Hardwareanschaffung alleine nicht. So, am Display werden sie vermutlich nicht so viel verbessern, dass es irgendwie auf den nullten Blick schon auffällt. Weil wie viel retinieren wollen sie da noch? Das ist schon retiniert. So, von daher, wird man mal abwarten müssen. Aber ne, wenn denn doch da erstmal nur der Engineering Verification Test laufen würde, warf das bei mir dann wieder den Gedanken auf, warum zum Fick sollen dann eigentlich fertige Außenteile schon irgendwo in der Landschaft rumschwirren? Die eine Frage, auf die ich immer noch nirgendwo eine Antwort gesehen habe. Weil es ist doch eher unwahrscheinlich, wenn noch irgendwie die Innereien getestet werden, dass dann bereits die Äußereien unterwegs sind irgendwo in der Landschaft. Oder anders ausgedrückt, nein, gegen die, das sind wirklich die Teile vom nächsten iPhone-Gerüchte, spricht für mich immer noch viel zu viel, als dass ich das glauben würde. Dass jetzt auch schon wieder irgendwo Hüllenhersteller rausgekommen sind und behaupten, sie hätten jetzt hier Teile, Hüllen für die nächste iPhone-Generation. Dazu fällt mir nur ein Jahr mit Hüllen, da war doch mal was. Das iPhone 5, das hätte irgendwie Wassertropfenform, ne? Wedge-Shape und dieser iPhone 5. Ja, genau, das iPhone 5, was nie rausgekommen ist. Was dann das 4S wurde und irgendwie vom iPhone 4 auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. Also man weiß, wo man gucken muss. Was übrigens auch nicht jeder Apple Store-Angestellte weiß. Aber ja. So. Neues von der Mafia. Da gab es erstmal Buchsa, weil ein Student in den USA wegen Verkauf von gebrauchten und neuen Lehrbüchern zu $600,000 Strafe verurteilt wurde. Wo segeln die denn eigentlich? Ja, irgendwo dahin. Schreibt Ponyfield, das waren keine gefälschten Raubmordkopien, sondern Bücher, die ihm seine Familie aus Thailand geschickt haben, die sie dort legal gekauft hatten. Der Supreme Court beschäftigt sich jetzt mit dem Fall und es steht die Befürchtung im Raum, dass er die First-Sale-Doktrin aufheben könnte. Die da nämlich besagt, dass ein Urheberrechtsmafia-Inhaber mit dem Verkauf, dem ersten Verkauf seines Produktes bereits aufgehört hat, noch Rechte wahrnehmen zu können. Und bestimmen zu können, wie dann weiter damit umgegangen werden darf mit den Sachen, die es da verkauft hat. Also nämlich, dass ich irgendwie eine DVD mir kaufen kann im Handel und danach kann ich mit der DVD tun und lassen, was ich will. Wie zum Beispiel weiterverkaufen. Da hat irgendwie die Filmfirma keinen Einfluss mehr drauf und die hat auch mir nicht vorzuschreiben, was ich tun oder lassen darf. So, und hier bei Büchern ist also irgendwer der Meinung so, nö, da geht ja mal gar nicht. Kannst du doch nicht verkaufen. Wo können wir denn hin? Wissen verbreiten? Nee. So, dann gab es eine Kimbrichter-Meldung, die ich eigentlich auch nur deswegen hier reingeklebt habe, weil mir akut langweilig war und weil das Outline doch akut dünn aussah zu dem Zeitpunkt. Dass nämlich Kimball Glück mit seinem Richter hätte, der dann nämlich has referred to the United States as the enemy in a discussion about copyright law. Der hat nämlich die USA als den Feind bezeichnet. Witz an der Meldung ist allerdings, dass relativ kurz nach dieser Aussage der Richter seine Richtertätigkeit im Falle gegen Kimball herniedergelegt hat, weil er hätte doch als befangen gelten können. Dass auf der anderen Seite Richter, die bezahlt werden oder Mitglied sind in irgendwelchen Copyright-Mafia-Vereinen, ihre Tätigkeit deswegen nicht niederlegen, das ist in anderen Fällen gewesen. Ja, das kann einem also dann schon irgendwie so ein bisschen komisch auffallen, dass irgendwie Richter, bei denen man durchaus begründet bezweifeln darf, dass die neutral sind, richten dürfen, wenn hier ein Richter, der ebenfalls begründet, aber in der anderen Richtung nicht neutral rüberkommt, da seine Tätigkeit niederlegt. Aber nun gut, das hätte er bestimmt freiwillig gemacht. So. Dann gab es Brit und Wirk, weil nämlich die Schabberer der File-Sharing-Seite The Pirate Bay zu der britische Provider per Gerichtsbeschluss verpflichtet wurden, offenbar nicht erfolgreich ist. Laut einem Bericht der BBC wurde der File-Sharing-Datenverkehr durch die Maßnahme lediglich kurzfristig ausgebremst. Die BBC beruft sich dabei auf Angaben eines großen Netzbetreibers, denen zufolge sei zwar das P2P-Datenaufkommen kurz nach Aktivierung der Sperre um etwa 11% gefallen, inzwischen hätte es aber längst wieder den alten Stand erreicht. Während der Prozess am Londoner High Court lief, soll sogar ein Gipfel beim Torrentverkehr erreicht worden sein, was unter anderem an der breiten Medienberichterstattung gelegen haben könnte. Oder anders ausgedrückt, das Internet betrachtet Zensur als Störung und routet um sie herum. Und irgendwo gibt es immer Wege, an irgendwelcher Zensur vorbeizukommen. Und zur Not muss man sich halt der Mittel bedienen, die sonst immer nur in Terrorstaaten nötig sind. Weil ganz offensichtlich hier staatlich vorgeschriebene Zensur stattfindet. Ja. Und die funktioniert dann auch nicht mal gut genug. So eine Überraschung aber auch. Also da konnte nur wirklich niemand mit rechnen. So, dann gab es einen App-Gericht, also genau genommen die Tagesschau-App ist ja dann wieder vor Gericht. Ja, die blöden Zeitungsverleger, die der Meinung sind, nein, das geht doch nicht, dass da auch Buchstaben drin vorkommen. Da haben keine Buchstaben drin vorzukommen. Buchstaben, das ist doch unsere exklusive Domäne, hallo. Das geht doch nicht. Und der Richter, beziehungsweise ich lese einfach mal die D-Radio-Nachricht vor. In Köln ist die Gerichtsverhandlung über die Tagesschau-App fortgesetzt worden. Der Richter des Landgerichts. Die Richter des Landgerichts riefen Zeitungsverleger und ARD erneut zu einer gütlichen Einigung auf. Es sei bedauerlich, dass dies bisher noch nicht geschehen sei. Der Vorsitzende Richter Kehl betonte weiter, der Streit um die Tagesschau ab lasse sich vor Gericht nicht zufriedenstellend lösen. Weil er meint, naja, es wird nicht rauskommen, dass er das Ding erlaubt oder verbietet. Sondern es wird irgendein Urteil rauskommen, mit dem niemand richtig glücklich sein wird. Weil es gibt auch nichts zu erlauben oder zu verbieten dran groß. Aber ja, Die Zeitungsverleger sehen in dem Gratisangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen unfairen Wettbewerb. Nachdem allerdings Monika Piel, ihres Zeichens ARD-Intendantin, den Verlegern schon in diverse Körperöffnungen gekrochen ist, ne? Deutsche Content-Allianz fällt mir da so spontan ein, würde es mich nicht überraschen, wenn sie klein beigibt und die Tagesschau-App abschafft. Was dann schade wäre, weil es mir eine der Quellen von Eilmeldungen wegnehmen würde. Die ja da doch immer ganz praktisch sind, wenn man irgendwie gerade nicht live verfolgt, was eigentlich in den Nachrichten gerade passiert, Wichtiges. Ja. So, dann Space, völlig überraschend, ist die Expedition 3233 Soyuz TMA 05M gestartet, und zwar am Sonntag morgen in Richtung internationale Raumstation ISS. Die Rakete hob um 4.40 Uhr unserer Zeit planmäßig vom russischen Raumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. An Bord sind ein russischer Kosmonaut, eine US-Astronautin und ein japanischer Kollege. Auf der ISS treffen sie auf zwei Russinnen und einen Amerikaner, die seit Mitte Mai auf der ISS sind. Ja, oder anders ausgedrückt, da ist wieder mal Crewwechsel da oben gewesen. Vor zwei Wochen ist schließlich die Expedition 3031 Crew wieder abgeflogen, und jetzt ist die 3233 Crew oben und die ist auch oben angekommen, und alles ist großartig. Wenig überraschend, eigentlich. Aber gut, letztes Jahr gab es ja da noch die Probleme mit den Soyuz. Von daher immer wieder gut zu wissen, dass es doch noch funktioniert. Dann gab es hier am Dienstag eine Vorabmeldung zu MSL, weil nämlich die in rund 3 Wochen geplante Landung des Roboterfahrzeugs Curiosity auf dem Mars der NASA zufolge die größte Herausforderung in der Geschichte der Planetenforschung ist. Bla, Phasel, bla. Das ist nur als Reminder am... Was steht hier im Datum? Am 16. August landet Mars Science Lab alias Curiosity auf dem Mars mit 7 Minutes of Terror. So wie es da eigentlich immer 7 Minutes of Terror hat, wenn da irgendwas landet. All dieweil Mars ist immer zu weit weg, als dass man live irgendeinen Einfluss nehmen könnte auf die Landung, weil mit bummelig 15 Minuten Signallaufzeit in eine Richtung kann man also frühestens in 30 Minuten Auswirkung schaffen. Allerdings die Landung selber dauert halt genau 7 Minuten, wenn alles glatt geht. Und damit ist der Einfluss, den die Controllettis hier am Boden haben, auf die Landung gering. Also wenn nicht vorher alles schon fertig vorbereitet ist, dann geht das Ding halt schief oder nicht. Je nachdem, wie die Sonde dann so intern drauf ist. So, und ja gut, Curiosity hat dann auch noch den Haken, mit einem Sky Crane landen zu müssen, was bisher auch noch nicht ausprobiert wurde. Schon gar nicht in so weit weg. Aber hey, hoffen wir einfach mal, dass die NASA-Engineers da ihre Arbeit richtig gemacht haben und dass das dann alles klappt. Wenn nicht, dann wird's unangenehm. Ja, dann gab's die Kuhkunft. Auch am Dienstag, das nach zweitägigem Flug eine bemannte Soyuz-Rakete an der internationalen Raumstation ISS angedockt hat. Der Transporter mit dem russischen Kosmonauten Juri Malenchenko, der US-Astronautin Sunita Williams, bekannt und berühmt dafür, dass sie bei irgendeiner Shuttle-Mission ja auch schon mit dabei war. Das war nicht die Langzeit-ISS-Besatzung, ne? Nee, die war, glaube ich, nur bei einer Shuttle-Mission. Also die ist auf jeden Fall schon mal da oben gewesen vorher. Kennt die Station also schon irgendwie so ein bisschen zumindest. Und dem Japaner Akihito Hoshide habe in rund 350 Kilometern Höhe festgemacht, teilte das Kontrollzentrum bei Moskau mit. Die neuen Gemlinge sollen während ihres mehrmonatigen Aufenthalts gemeinsam mit den bereits 3 Crewmitgliedern auf der ISS Experimente durchführen. Ja, ach. Das ist so aus der Kategorie, ja, was sollen die sonst machen? Da rumdrehen? So, dann gab es am Montag auch noch eine etwas überraschende Meldung, dass nämlich die Google-Managerin Marisa Mayer einem Zeitungsbericht zufolge neue Yahoo-Chefin werden soll. Die ist nicht nur Frau, sondern auch irgendwie höchst schwanger und fällt irgendwie in die Kategorie Huch. Ne? Also ich meine, okay, Yahoo ist früher mal eine Suchmaschine gewesen und hat sich danach dann allerdings, ich weiß nicht in was für Geschäften, aber definitiv verrannt. Unter anderem gehörte dem Yahoo-Konzern Flickr. Da gab es dann auch eine Aufforderung von das Internet an Frau Meier, doch Flickr wieder awesome zu machen, woraufhin dann Flickr antwortete, liebes Internet, fordert doch nicht die Frau auf, uns awesome zu machen, sondern macht doch einfach selber mit hier, da sind noch freie Jobs. Ja, ist nur die Frage, ob man irgendwie von unten Flickr retten kann. Ich vermute mal, dass Frau Meier da mehr Einfluss drauf hat. Aber ja, also da ist ein etwas überraschender Führungskraftwechsel gewesen. Da wies dann auch irgendwie aus der Apple-Fanboy-Berichterstatter-Ecke jemand darauf hin, dass wenn Apple irgendwie hochrangige Führungsmitglieder verlieren würde, da immer die Rede davon wäre, dass da jetzt aber ganz wichtiger Verlust für die Firma bestünde. Hier hat Google gerade eine hochrangige Mitarbeiterin verloren und nicht viel von irgendwie, da hat Google eine hochrangige Mitarbeiterin verloren, zu lesen gewesen. Ja. So, auch am Dienstag gab es dann eine MS-Kommissionsmeldung, dass nämlich der Software-Riese Microsoft erneut Ärger mit Brüssel bekommt. Die EU-Kommission hatte nämlich ein Verfahren gegen den US-Konzern wegen unlauterer Geschäftspraktiken eröffnet, weil Microsoft Windows-Nutzern keine freie Wahl des Webbrowsers mehr anböte, sagt der EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia. Der Konzern halte sich nicht an Zusagen. Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten Microsoft zu dem Angebot alternativer Browser gezwungen, um die Vormachtstellung des Konzerns zu brechen. Und da ist wohl irgendwie mit einem Windows 7 SP1 was, glaube ich, Update, ist versehentlich die Browserauswahl abhanden gekommen. Tja, sagt Microsoft, huch, das haben wir gar nicht beabsichtigt. Mist, ihr habt's entdeckt. Ja, so meine spontane Reaktion, huch, ihr habt's entdeckt, ja, Pech für euch, ne? Hättet ihr vielleicht mal besser verstecken müssen, die Browser-Nicht-Auswahl. Wobei ich nicht weiß, wie man die verstecken will. Aber ja, also da gibt's jetzt jedenfalls EU-Kommission, die da ein wenig unbegeistert ist darüber, dass die Browser-Auswahl in Microsofts Windows derzeit vorerst, und ich betone vorerst, nicht zur Verfügung steht. Ich brauche mich gar nicht so beeilen. Ich habe ja nur noch ganz wenige Meldungen. Dann gab es eine MS-Einräummeldung, dass nämlich der Software-Riese Microsoft seinen Verstoß gegen das europäische Wettbewerbsrecht eingeräumt hat. Wegen eines technischen Fehlers sei die Software-Aktualisierung Service Pack 1 für Windows 7 nicht mit dem Auswahlbildschirm für die freie Wahl des Webbrowsers ausgeliefert worden, teilte Microsoft mit. Microsoft entschuldigte sich für den Fehler und rechnete mit Strafen der EU-Kommission. Ja, weil ihr habt ja schließlich gesagt, ja, wir machen das ab jetzt mit diesem Auswahlgedöns. Und jetzt macht er das nicht mit dem Auswahlgedöns. Da wird doch hoffentlich in der entsprechenden Regelung auch drin stehen, wenn ihr das nicht macht, dann kostet euch das so und so viel. Und das so und so viel ist dann im Zweifelsfall eine Strafe, die wehtut. Mal davon abgesehen, dass jetzt gerade wieder Quartalszahlen rauskamen und sieht nicht gut aus für viele Firmen. Ich meine, Microsoft macht auch nur noch in den Business-Ecken Gewinn. Betriebssystemverkauf, da gab es ja das Betriebssystem, über das man nicht reden darf, weil man da ja sonst wegzensiert wird. Windows, ich nenne es mal 6.2. Aber keine Ahnung, mir ist noch nicht über den Weg gelaufen, dass mal jemand in Windows 8 Betas mal nachgeguckt hat, wie denn nun intern die Versionsnummer ist. Aber ich vermute mal, 6.2 wäre logisch. Weil schon wieder eine neue Major-Version, das wäre ja total unlogisch. Da hieß es dann ja Windows 8.7 intern. Das geht ja nicht. Also jedenfalls, da gibt es jetzt irgendwie Meldungen, dass Microsoft nicht vorhätte, da irgendwie noch in den Handel die großen Retail-Copies rauszubringen, sondern es soll dann irgendwie nur die OEM-Version geben oder halt als Upgrade. So frei nach dem Motto, wenn man irgendwo schon ein Nintendo hat, dann kann man hier gegen geringe Gebühr, so irgendwas in 39 meine ich US-Geld, dann ein Upgrade auf Windows, nennen wir es mal 8, käuflich erwerben. Welche Konzern könnte das wohl inspiriert haben? Ich komme gerade nicht drauf. Moment, ich drehe mal das iPhone um. Birne? Angebissenes Stück Obst. Ja, also, da gab es doch irgendwie, aber Apple, die verkaufen ja keine Hardware, die verkaufen ja nur Hardware, die sind ja gar kein Softwarekonzern. Ja, Microsoft ist eigentlich nur ein Softwarekonzern. Aber hey, jetzt machen die halt auch in Tablettengeräte, ne, da Surface Palm. Ja, wir wollten ja schon immer Hardware verkaufen. Echt? Da habe ich aber nichts von mitgekriegt. Ja gut, liegt vielleicht auch daran, dass mich Microsoft noch nie so richtig intensiv interessiert hat. Aber ja, also jedenfalls hier dabei bei dem Browser-Gedöns haben sie gesagt, huch, das war ein Versehen und bestraft uns, gibt uns den Namen. Das Unternehmen hat nach eigenen Worten bereits Abhilfe geschaffen. So habe man Anfang Juli bereits eine neue Software entwickelt und an die Verbraucher verschickt. Per Paketpost. Ja, keine Ahnung, habe ich nichts von mitgekriegt. Ich habe ja auch kein Windows zu Hause und auf dem Arbeitsplatzrechner würde es mich echt überraschen, wenn da sowas durchkäme. Was mich auf dem Arbeitsplatzrechner auch überrascht hat, ist, dass
Norton, wie heißt das Gedöns, was wir da auf den Kisten haben? Endpoint Security, irgendwie sowas. Das eine blöde Update, was XP-Kisten zum Bluescreen motiviert hat, haben wir dummerweise nicht bekommen. Sonst hätte ich nämlich auf meine XP-Kiste verweisen können und sagen können, ja, warum wollen wir diese Virenscanner-Scheiße eigentlich haben? Chef, kannst du mal irgendwie rumlaufen und die Leute, die diese Kisten da, die das Zeug auf dem Ding haben wollen, mal fragen, ob das jetzt die beabsichtigte Reaktion war? Also, mal davon abgesehen, dass Chef noch Urlaub hatte. Aber, ja, also das Update haben wir dummerweise leider nicht bekommen, sonst hätte ich mir wirklich einen großen Spaß draus gemacht. Ja, bei falsch positiven angeblichen Virenfunden habe ich das Vieh auch schon mal erwischt. Von daher, ja, also, Microsoft rudert. Und dazu fällt mir noch ein Jahr, rudert weiter. Dann gab es eine Skype-Sicherheitsschwankung, weil ein Bug in der Instant-Messaging-Software Skype dafür sorgt, dass Nachrichten unter Umständen Nutzer erreichen, die für sie gar nicht bestimmt sind. Eine Nutzerin des Skype-Forums berichtete davon, dass Nachrichten, die sie selbst empfangen hat, offenbar in ihrem Namen an andere Personen aus ihrer Kontaktliste versendet wurden. Mittlerweile haben mehrere Nutzer das Problem bestätigt. Die Absender der ursprünglichen Nachricht sind dabei oftmals gar nicht mit dem Empfänger der fehlgeleiteten Nachricht befreundet. Das Skype-Team blockt, dass es den Bug identifizieren konnte und derzeit Anstrengungen unternimmt, diesen zu beheben. Der Fehler tritt demnach nur auf, wenn der Skype-Client während einer Chats abstürzt. Beim nächsten Start könnte es dann dazu kommen, dass die zuletzt eingegangene oder verschickte Nachricht an einen falschen Empfänger geschickt wird. Wie viele Nutzer betroffen sind, kann das Unternehmen nach eigener Angabe nicht präzise feststellen. Bla, Fasel, bla. Skype hat eine Sicherheitsschwankung. Oder ist es eine Funktionsschwankung? Auf jeden Fall ist da eine Schwankung. Im Raumzeitkontinuum. Nein. Also, huch. Wie kann das? Soll das so? Skype gehört doch gleich jetzt zu welchem Unternehmen? Irgendwie fällt mir da jetzt gerade McDonald's ein, aber nein, ich glaube, das ist nur der Anfangsbuchstabe gleich. Aber hey, Microsoft macht immer nur fehlerfreie Software und dass irgendwie die Browserauswahl verschwunden ist, ist genau, der Verfassungsschutz hat die löschen lassen. Weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja. Ist mir am Dienstag in die Finger gefallen, jedenfalls als Meldung. Dann nicht in die Finger gefallen, aber dafür umso unangenehmer ist mir am Mittwoch. Da ist mir nämlich beim Mittag ein Zahn zerbröselt. Was mir irgendwie gar nicht gefallen hat, aber wehgetan hat er dann dummerweise auch nicht. Und deswegen, oben links Nummer 5. Und da bin ich dann, habe ich dann erst am Dienstag bei der Zahnarztpraxis angerufen, wie das denn aussieht, ob das denn Sinn macht, dass ich irgendwie sofort da mal hinkomme. Meinte die Praxishilfe so, nee, die Ärztin hätte einen Termin außer Haus und ich bin ja eigentlich bei dem männlichen Arzt der beiden Ärzte, aber der hat wohl irgendwie Urlaub. So. Und dann war da gestern, durfte ich dann früh da aufschlagen und mich dann auch erst irgendwie lustig röntgen lassen. Und stellte sich raus, ja, da hat sich wohl unter einer Plombe irgendwie eine Entzündung eingefunden, irgendwas Bakterielles, und hätte sich dann einfach mal durch den Zahn durchgefressen und den umgebracht. So, Ergebnis der ganzen Veranstaltung war, dass dann da eine lustige Wurzelbehandlung fällig wurde, weil, der Zahn ist halt tot. So, und deswegen ist er nämlich auch zerbröselt. So, auf der anderen Seite erklärt das auch, was da in der Vergangenheit häufiger mal wehgetan hat. Naja, da ist einfach eine Entzündung in dem Zahn unterwegs gewesen, die kein Schwein entdeckt hat. Hätte man sie entdecken wollen, hätte man da wohl röntgen müssen. Weil die war halt unter der blöden Plombe. Und jetzt ist Hoffnung, dass die blöde Entzündung sich einfangen lässt und nicht noch zu einem größeren Problem wird. Da ist nämlich wohl schon irgendwie was bis zum Knochen hochgewandert. Autsch. Und schön geht nochmal anders. Mal ganz davon abgesehen, dass ich in 20 Tagen Augenarzttermin habe, wo ich auch noch die dumpfe Befürchtung habe, dass da auch schon wieder was nachkommen kann. So, wenn ich was verdächtigen soll, nachstar, wäre so mein amtierender Verdacht. Das Öl ist ja brav. Aber irgendwas graut da halt so vor sich hin. Ja, gut, ich meine, beim Nachstar habe ich mir ja schon eine Action-Liste gebastelt, so frei nach dem Motto, nö, ich wehre mich dagegen, dass da jemand an den Nachstar rangeht. Ich habe da auch den Augenforumsprofessor immer noch in ausgedruckt im Rucksack, den ich im März gefragt hatte. was denn so seine Meinung ist, so ob man denn da irgendwie an den Nachtrag ran sollte. Meint er so, nö, besser nicht. Und meine Reaktion ist, genau. Weil wenn man nämlich den blöden Nachtrag aufmacht, dann kommt das blöde Öl nämlich in die Vorderkammer. Und genau das will ich nicht, da ist schon ein bisschen Öl. Und keiner konnte mir so richtig erklären, warum. Und Öl in der Vorderkammer ist auf der Liste der Gründe, warum es komplett entfernt werden könnte. Und das Auge ohne Öl droht damit, dass die Netzhaut drauf geht. Und nee, das ist keine Alternative. Mm-mm. Deswegen lassen wir das alles so. Aber ja, also jedenfalls habe ich Zahnarzt-Folgetermin jetzt am Mittwochnachmittag immerhin. Und kann dann da mal gucken. Da wird dann sie wahrscheinlich das Ding wieder aufmachen und das, was auch immer sie da jetzt Entzündungshemmendes da reingepackt hat, rausholen. Und dann hoffe ich mal, dass die Entzündung dabei dann auch draufgegangen ist. Wehtun tut es zum Glück nicht. Aldi, weil ist wahrscheinlich auch tot genug. Das Putzige an der ganzen Geschichte ist ja, dass bei einer Wurzelbehandlung, die dann da fällig wurde, und logischerweise Zahn ausräumen, da ist trotz großer Lokalanästhesie außenrum, hat es da innen drin doch noch wieder wehgetan, weil, naja, die Nerven da, also die Nervenreste, die schmerzen halt oder was immer da an Gewebe dann noch irgendwo rumliegt, das tut dann irgendwie weh. Obwohl der ganze Rest eigentlich komplett lahmgelegt ist, bis hoch zum Augenlid. Schön geht anders. Also man davon abgesehen, ich mag Zahnärzte nicht. Nein, wirklich nicht. Ja, die wollen auch noch mein Bestes, aber ich mag die trotzdem nicht. So. Und dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es mal ein bisschen was Besonderes. Ja, gut, das gibt es jetzt hier schon eine ganze Weile, aber Public School 22, aka der Schulchor, aka der Public Service Announcement ist diese Woche gewesen, Schulchor. Ach, was gibt es eigentlich Schöneres, als an einem Dienstagmorgen aufwachen und erstmal mit zwei und nicht nur einem Video geweckt werden zu können? Wobei ich das offizielle PSA-Video bei einer Minute Länge, da habe ich am Ende da gesessen und gesagt, ich hätte gern mehr. Und dann tauchte in meiner Twitter-Timeline halt auch das im Auditorium aufgenommene 3 Minuten 22 Video auf. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist mehr. Nice. Ja, aber jedenfalls, was hier jetzt nämlich auftaucht, ist irgendwann im Dezember rausgekommen. Letztes Jahr. Und zwar im Zweifelsfall Dunstkreis, genau, die große Augen-OP. Die zweite. Die OP wird das gewesen sein, weil habe ich dann nämlich hinterher erst gesehen und hatte dann hinterher das Problem, dass ich von den drei Videos, die da zusammen in einem Blogbeitrag rumlagen, ich dann doch ein bisschen beeindruckter war. Okay, die Kids kriegen da nicht so richtig viel zu singen. Also nicht so anspruchsvoll, aber hey. Und zwar gibt's da eine Band 30 Seconds to Mars. Die haben irgendwie in einer Kirche in New York gespielt und haben sich halt als Hintergrundbegleitung einen gewissen Schulchor zugelegt. So, und da gibt es halt drei Stücke Musik von, die, also beziehungsweise ich habe das Problem, dass Live-Aufnahmen von dem Chor halt gerne mal völlig anders klingen als die im Auditorium, wo die Akustik zwar auch immer noch, ginge noch was, aber immerhin schon ganz okay ist. Und der Witz hier ist halt, dass ich, warum habe ich das eigentlich beschlossen, dass ich das haben wollte? Keine Ahnung, habe ich jedenfalls irgendwann beschlossen, das nehme ich mit rein. Also Live-Vorträge von dem Schulchor gibt es nur ganz wenige. Und die es gibt, die haben alle Gründe. Der Grund hier ist also mindestens, dass ich das im Dezember ganz cool fand. Ja, und zwar 30 Seconds to Mars, den ersten von den drei Titeln Alibi, Alibi, wie auch immer, heißt der wohl. 4 Minuten 48 lang, inklusive die Band stellt den Schulchor vor. Jaha. Gefolgt von We Stopped Dreaming, Episode 2, A New Perspective, in 4 Minuten 48, wo ein gewisser Professor Neil deGrasse Tyson jedenfalls auch mal wieder ein paar weise Dinge sagt. So wie er das irgendwie regelmäßiger tut. Weiß auch nicht. Muss irgendwie ein Hobby von dem sein. So, und dann kann ich mal gucken, ob hier alles grünt. Das sieht doch grün aus. Genau. So, und dann drohe ich mal damit, dass ich unter Umständen eventuell möglicherweise vielleicht in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder etwas aufnehmen könnte. Wünsche mir dann erstmal Feedback, Reaktionen von euch für den Fall, dass ihr irgendwas habt, wozu ihr euch äußern wollt. Die Wahrscheinlichkeit ist zugegeben in letzter Zeit wieder geringer geworden. Die Anzahl Leute, die sich bei mir melden, ist, wie drückt man null höflich aus? Gering! Ja, also für den Fall, dass ihr mir jedenfalls irgendwie was zukommen lassen wollt, Beileidsbekundungen für den blöden Zahn zum Beispiel, oder irgendwie so, fühlt euch dazu gerne eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Tweet at Comport adressiert, eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreibt oder einen Kommentar ins compiblog.de. Kompott 329 Teil 3 ist der Eintrag für diese Teilfolge. Reinschreibt, den muss ich dann nur freigeben und dann kann den auch jeder lesen, wenn ich das denn tue. Und wie gesagt, dann drohe ich damit, in bummelig einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wenn denn nichts dazwischen kommt. Jetzt viel Spaß mit 30 Seconds to Mars und einem gewissen Schulchor. Und bis zum nächsten Mal, wenn dann halt nichts dazwischen kommt.
Talented group of young dreamers named PS22.
Space. It's a $300 billion industry worldwide. NASA is actually a tiny percent of that. Interesting how small a percent NASA is to the total world spending of space. That little bit, however, is what inspires dreams. Every corporation in here with representatives to this conference, if you ever even touched a science mission, you lead off with that in your quarterly reports, in your annual reports. Because it inspires, it is the act of discovery that empowers nations and the world to undertake these activities. We know this. Apollo 8, that was the first time anybody ever left Earth with a destination in mind. Yeah, figure eighted around the moon. Photo of Earth rising over the lunar landscape. We all know it. Earthrise over the moon. There was Earth, seen not as the map maker would have you identify it. No, the countries were not color-coded with boundaries. It was seen as nature intended it to be viewed. Oceans, land, clouds. We went to the moon and we discovered Earth. I claim we discovered Earth for the first time. How does that affect culture? I got a list. The instant that photo comes out, that is the identifying cover picture of the whole Earth catalog. Thinking about Earth as a whole, not as a place where nations war, as a whole. 1970, the Comprehensive Clean Air Act is passed. Earth Day was birthed March 1970. The Environmental Protection Agency was founded in 1970. The organization Doctors Without Borders was founded in 1971. Where do you even get that phrase from? No one thought of that phrase before that photo was published. Because every globe in your classroom has countries painted on it. DDT get banned in 1972. We're still going to the moon. We're still looking back to Earth. Clean Water Act, 1971, 1972, Endangered Species Act. The catalytic converter gets put in 1973. Unleaded gas, 1973. We're still at war in Vietnam. There's still campus unrest. Yet we found the time to start thinking about Earth. That is space operating on our culture, and you cannot even put a price on that. That is a nation, that is a world reacting to a new perspective on what it is to be alive on this planet that we all share. We need to look at NASA not as a handout, but as an investment. Because as goes the health of spacefaring ambitions, so too goes the spiritual, the emotional, the intellectual, the creative, and the economic ambitions of a nation. So goes the future of America.